Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Der Titel eines Buches ist wichtig. So wichtig, dass in den Verlagen darüber immer in großer Runde konferiert wird. Im Nachwort seines Romans »Der Name der Rose« schreibt Umberto Eco, »Ein Titel ist bereits ein Schlüssel zu einem Sinn. Niemand kann sich den Suggestionen entziehen, die von Titeln wie »Rot und Schwarz« oder »Krieg und Frieden« ausgehen.« Unter dem Titel »Meine Ehemänner am Strand« erzählen Büchermacher sowie Autorinnen und Autoren vom Suchen und Finden ihrer Buchtitel. Astrid Meierle hat sie befragt.
Kein Autor schreibt ein Buch, ohne irgendeinen Titel im Kopf zu haben. Und kaum ein Buch hat dann diesen Titel am Ende noch, würde ich sagen.
Titel dürfen alles. Ein Titel darf komplett in die Irre führen. Aber ich finde, er sollte überhaupt, wenn es geht, nicht führen. Nicht in die Irre und nicht in die Nicht-Irre.
Es sind tatsächlich die längsten, zähesten und nervenaufreibendsten Konferenzen, die wir überhaupt haben. Das hat alles darüber, welche Bedeutung diese Titel haben.
Mir ist der Titel, als das Manuskript schon längst fertig war, erst eingefallen im Urlaub zwischen Bordeaux und Arcachon im Auto. Einfach so, ich weiß nicht wie.
Buchtitelgenerator.de.
Okay, dann generieren wir jetzt einen neuen Titel. Könige der Rubine, ganz klar Abenteuerroman.
The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York.
Als vor 300 Jahren, genauer 1719, der erste Band von Robinson Crusoes Abenteuergeschichten erschien, trug das Cover ein relativ kleines Emblem mit einem Dreimaster. Dafür aber einen wuchtigen 17-zeiligen Titel.
The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America, near the mouth of the great river of Orinoco, having been cast on shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself, with an account how he was at last strangely delivered by pirates, written by himself.
Robinson Crusoe, der Name des Abenteurers, war kursiv gedruckt. Die Worte Life und Adventures hoben sich vom übrigen Text durch ihre Größe ab. Übrigens fehlte, um die Illusion des intimen Selbstzeugnisses nicht zu zerstören, der Name des Autors Daniel Defoe auf dem Titel. Olaf Petersen, Leiter des deutschen Literaturprogramms beim Piper Verlag.
Das ist natürlich mehr als ein Titel, das ist eine Buchbeschreibung, so etwas würden wir heute auf der Rückseite eines Buches finden. Das wäre quasi unser Kurztext, bei dem ich aber auf jeden Fall dafür gesorgt hätte, dass der letzte Satz, nämlich wie er endlich seltsam durch Piraten befreit wurde, gestrichen wird, weil das für mich die große Spannung nimmt.
Obwohl Daniel Defoe und sein Londoner Verlag den Kardinalfehler der Titelfindung schlechthin geliefert haben, nämlich nicht nur den Kern, sondern auch noch das Ende der Geschichte, die Rettung des wagemutigen Überlebenskünstlers auf dem Cover vorwegzunehmen, wurde das Buch zu einem der größten Erfolge der Weltliteratur. Bereits ein Jahr nach seiner Veröffentlichung lag es den deutschen Lesern in 4 verschiedenen Übersetzungen vor. Heute zählt der Buchtitel neben der Covergestaltung sowie der Vertriebs- und Pressearbeit zu den wichtigsten Elementen des Marketings. In den Literaturverlagen sitzen Kollegen aus allen Bereichen in Konferenzen, die sich mit den Namen der Bücher beschäftigen.
Für das literarische Programm haben wir eine sogenannte Literaturrunde, in der sitzt Verlegerin und kaufmännischer Geschäftsführer, Presseleitung, Marketingleitung, Herstellungsleitung, Vertriebsleitung und die Artdirektion. Plus die Lektoren. Und in dieser Runde wird gemeinsam über Titel gesprochen.
Beim Piper Verlag diskutieren etwa 15 Kollegen über Titel. Beim CH Beck Verlag sind es bisweilen mehr als 20. In der Regel haben sich Autor und Lektor vorher abgesprochen und möglicherweise gibt es bereits einen favorisierten Titel oder mehrere, die in die engere Wahl kommen. Der Lektor bringt also meist eine Auswahl mit.
An den Titelkonferenzen nehmen alle Lektoren teil. Ich muss zum Beispiel einen Belletristik-Titel vor gefühlt 20 Sachbuchleuten vorstellen.
Martin Hielscher, Lektor bei CH Beck.
Das hat insofern seine Wahrheit darin, als ja Titel dem Publikum auch erstmal ohne Kenntnis des Inhaltes des Buches entgegentreten. Leute, die in den Buchladen gehen, die eine Rezension lesen, die im Radio oder im Fernsehen von einem Titel hören, hören ja erstmal nur den Titel. Die kennen das Buch ja noch gar nicht. Und genauso geht es eben meinen Sachbuchkollegen auch. Und der Titel muss funktionieren, ohne dass man den Inhalt kennt.
Buchtitelgenerator.de heißt eine Seite im Internet, die 278 Substantive mit 622 Adjektiven kombiniert und auf diese Weise jede Menge absurde, aber auch eine Handvoll interessanter Titel erzeugt.
Neue Titel, genau. Die Kriege der knatschigen Reiche. Das ist ein Terry Pratchett. Das ist klar, das ist ein ironischer Fantasy-Roman mit irgendwie so Game of Thrones mit Zwergen. Wüsste ich Leuten, denen ich das schenken würde, ich würde es nicht unbedingt lesen.
Christine Wunicke klickt sich amüsiert durch die Vorschläge.
Diese Maschine ist gut. Das ist zu schön. Panik. Das ist ein schöner Titel, das gibt es aber sicher schon, oder? Ein Buch, das Panik heißt.
Christine Wunicke. Mag konkrete Titel. Hat beinahe ein Dutzend Romane, Novellen, Erzählungen und Porträts veröffentlicht. Ihr Lieblingstitel unter ihren eigenen Büchern?
Ja, Jetlag, komischerweise. Weil das der einzige unkonkrete Titel ist, den ich mag. Ich habe nur zwei unkonkrete Titel und das ist einer davon. Außerdem ist er von meiner verstorbenen Mama und deshalb mag ich ihn ganz besonders. Ich hatte rumgejammert, dass ich einen Ein-Wort-Titel möchte, der kein Name ist und kein Ort ist. Ausnahmsweise was, was nicht ein konkretes Objekt oder Person oder was ist. Und meine Mutter hatte das Manuskript gelesen und sagte, nenn es doch Jetlag.
Christine Wunickes Bücher sind Reisen in die Vergangenheit und man trifft dabei auf sehr eigenwillige Menschen. So etwa auch in Nagasaki, circa 1642.
Das hieß mal Die Brücke nach Dezima, ein irgendwie romantisch klingender Titel und mein Lektor oder Verleger, der Urs Kummer von Epoca, wir haben darüber gesprochen und er hat ein Zitat von mir aufgenommen. Also ich habe irgendwie gesagt, also wenn ich schon was schreibe, was in Nagasaki circa 1600 Dingenskirchen, sagte ich, glaube ich, spielt. Und da hat er gesagt, nennen wir das Nagasaki circa 1642. Und ich habe gesagt, sie haben sie nicht alle. Aber gerade durch dieses perverse circa und dann eine konkrete Jahreszahl, das ja absurd ist, es ist wie eine Parodie von einem historischen Zeittafel oder sowas.
Auf jener fiktiven, Nagasaki vorgelagerten Insel Dezima treffen der Kriegsheld Seki Kejiro und der junge holländische Seemann Abdel van Rennen aufeinander. Eigentlich sollte es nur um Handelskontakte gehen, doch bald schon pflegen die beiden andere, engere Beziehungen.
Abel blickte über die Blumen und über den Bach hinweg in die Berge. Sein Leben lag vor ihm wie das japonesische Land, schlecht kartografiert, schier endlos. Und jemand, weshalb auch immer, interessierte sich plötzlich dafür. Und interessierte sich nicht mehr für Großvaters Kanonen. Immer wieder hatte Abel davon angefangen, immer wieder hatte Keijiro so getan, als zirpe eine Grille im Gras.
Das ist dadurch ein deutlich unromantischere und schärfere Geschichte geworden. Da die Brücke nach Dezima weg war und das plötzlich diesen rauen Titel hatte, hat das auch das Buch verändert und es wurde sicher ein schöneres Buch, als es mit dem anderen Titel geworden wäre.
Fast nie bekommt ein Buch am Ende den Titel, den der Autor ihm gab. Unter dem Titel Schwäche bot Jonas Lüscher sein erstes Skript einem Agenten an. Dieser fand die Novelle, die später Frühling der Barbaren heißen sollte, so packend, dass er sie an einen Verlag vermitteln wollte. Gleichzeitig bereitete der Agent den Autor allerdings darauf vor, dass wohl kein Verlag den ursprünglichen Titel akzeptieren würde. Aber wäre Schwäche der passendere Name für das Buch? Jonas Lüscher.
Ja, eigentlich schon, weil ich finde, es war ein Titel, der
auf das hingewiesen hat, was mir an dem Buch am wichtigsten ist. Nämlich eben diese Frage des Nichthandelns und des sich überhaupt nicht als Handelnder, als Agent in der Welt zu verstehen, sondern nur so dieses ganz wirklich Schwache, die eben diese Figur des Preisings hat. Und das war eigentlich das, was mich zentral an der Geschichte interessiert hat.
Jonas Lüscher wollte seinen Roman Kraft ursprünglich Vakuum-Theodizee nennen. Zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter der Franz-Hessel-Preis für Frühling der Barbaren. Mehrere Lesereisen nach Ägypten und Tunesien. In Frühling der Barbaren reist der Firmenbesitzer Preising, der eigentlich nicht viel von seinem Gewerbe, der Herstellung von Funkantennen, versteht, nach Tunesien. Dort sitzt einer seiner Zulieferer. Preising, ein etwas naiver, gut situierter Schweizer, der schnell überfordert ist von der Komplexität der Welt, gerät auf dieser Reise in viele missliche Situationen. Außerdem nächtigt er ausgerechnet im selben Luxushotel, in welchem sich eine Hochzeitsgesellschaft eingefunden hat, bestehend aus englischen Bankern. Während der Feier erfahren die Gäste davon, dass sich gerade ein Börsencrash ungeahnten Ausmaßes ereignet. Martin Hielscher, Lektor bei C.H. Beck, hat lange mit Jonas Lüscher über den Titel diskutiert.
Das war immer so ein Ping-Pong zwischen uns, weil Jonas natürlich immer wieder darauf hingewiesen hat, dass der Titel Schwäche selbstverständlich richtig ist und dass er ihn sehr schätzt und sehr mag. Und ich konnte dem auch gar nicht widersprechen. Ich konnte nur immer wieder sagen, der wird aber wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wie ein etwas kräftigerer, etwas anschaulicherer Titel. Und dann haben wir, was man in solchen Fällen eben immer macht, verabredet, dass wir quasi gemeinsam brainstormen. Und das funktioniert in der Regel so, dass man in das Manuskript reinschaut. Ein guter Titel wächst aus dem Manuskript heraus.
Außerdem legte Jonas Lüscher auch eine Liste mit möglichen Titeln an, darunter auch Frühling der Barbaren.
Es ist irgendwie ein zu barocker, zu angeberischer Titel auch. Und ich finde, es steckt so wahnsinnig viel drin, fast zu viel. Der Frühling, sind jetzt gute Zeiten für Barbaren, dann ist der arabische Frühling drin. Dann ist dieser Begriff der Barbarei ja so ein wahnsinnig schwieriger, der mich übrigens auch in der arabischen Welt ein bisschen in Teufelsküche gebracht hat.
Denn im Arabischen gibt es mehrere Begriffe für Barbaren. Einer dieser Begriffe wird synonym für die Volksgruppe der Berber verwendet. Jonas Lüschers ägyptischer Verleger hat sich just für dieses arabische Wort im übersetzten Titel entschieden.
Gerade auf Lesereise in Tunesien musste ich das wahnsinnig erklären, was eigentlich damit gemeint ist. Und die Leute mit Berberwurzeln waren latent beleidigt von dem Titel, verständlicherweise.
Weil Jonas Lüschers ägyptischer Verleger manche Lesungen begleitete, konnten die beiden auch die Übersetzungsproblematik besprechen.
Und dann habe ich irgendwie realisiert, dass da überhaupt ein Problem da ist. Musste es mir dann halt eben erklären lassen. Haben mir dann mein Verleger schon auch erklärt. Ich habe mit ihm auch ein sehr gutes Verhältnis. Und wir haben dann auch etwas darüber gestritten. Und wie schwierig es ist, hat sich erst mit der Zeit eben rausgestellt. Weil in Ägypten ist es ja am Rande ein Problem. Und dann in Tunesien, was war dann ein Jahr später, war ich da auf Lesereise. Da wurde es dann plötzlich sehr offensichtlich, dass das ein schwieriger Titel ist in der arabischen Welt oder speziell in der Welt des Maghrebs.
Es gibt einen Briefwechsel zwischen Unseld und Thomas Bernhard, in dem sich Thomas Bernhard in einem ersten Brief erstmal furchtbar aufregt, dass sich zu wenige Bücher von seinem letzten Werk verkauft haben, und dann antwortet Unseld ihm sehr lang darauf, aber auch unter anderem gibt er dem Titel Schuld.
Die Schriftstellerin Katharina Adler hat in dem Briefwechsel zwischen dem damaligen Leiter des Inselverlags Siegfried Unseld und dem Autor Thomas Bernhard einen besonders heftigen Schlagabtausch entdeckt. Die beiden stritten sich Ende der 60er Jahre um den Titel von Bernhards Roman Verstörung.
Das heißt dann, lieber Herr Bernhard, Sie haben nicht wirklich recht, der Verlag kann an Erfolg oder Misserfolg der Verstörung nicht schuldig sein. Und wenn wir 1000 Anzeigen veröffentlicht hätten und wenn Sie selbst als Vertreter gereist wären, ein überraschendes Mehr ist nicht möglich. Und es ist nicht möglich bei der Struktur Ihrer Texte, das heißt von Ihrer Sprachform wie den Inhalten Ihrer Arbeit her.
Wie typisch für Thomas Bernhards Schreiben überhaupt, geht es auch in Verstörung um Beziehungsarmut und seelische Grausamkeiten, die in Krankheit, Depression und Selbstmord münden. Verstörung erscheint daher heute noch, bezogen auf den Inhalt, als ein sehr treffender Titel. Siegfried Unseld aber argumentierte etwas anders.
Im Übrigen erinnere ich Sie an unsere Diskussion für den Titel. Ich habe mich ja bis zuletzt geweigert, den Titel Verstörung anzunehmen. Sie waren und blieben eigensinnig. Niemand hier im Haus hat für diesen Titel plädiert. Es war uns sonnenklar, dass ein solcher Titel zunächst vom Sortiment abgelehnt würde und dann von den Leuten, Klammern, 90% aller Bücherkäufer kaufen Bücher zu Geschenkzwecken, Klammer zu, diese Leute wollen eben keinen Titel, der Verstörung heißt.
Diese Diskussion könnte man eins zu eins quasi aus unserer Titelkonferenz herauskopieren. Das ist heute genauso wie damals ein typischer, sagen wir mal, Verlegersprech und ein typischer Konflikt zwischen Autoren und Verlegern. Natürlich hat Thomas Bernhard vollkommen recht, Verstörung ist geradezu ein Inbegriff dessen, was seine Texte kennzeichnet.
Der Schriftsteller Jonas Lüscher sieht den Konflikt aus der Leserperspektive.
Da mag er schon recht haben, der Unzelt, aber es ist natürlich trotzdem so, wenn dieser Titel für das Buch passt. Und ich muss ja auch sagen, wenn ich einen Bernhard lesen will, dann will ich ja verstört werden. Das ist ja schon irgendwie auch richtig.
Aber natürlich ist genau das der Punkt. Wenn Unzelt sagt, also 90% ist vielleicht übertrieben, aber das Weihnachtsgeschäft ist das Hauptgeschäft, auch im Buchhandel, wie überhaupt im Einzelhandel. Und natürlich, dann gehe ich da zu Leen Kohl und sage, ich möchte ein Buch für die Oma haben. Da wird mir der Verkäufer nicht die Verstörung in die Hand drücken. Nicht? Also das ist natürlich genau der Punkt. Und das berührt natürlich die Schizophrenie des Buches als solche. Es ist ja ein geistiges Produkt, aber gleichzeitig eine Ware. Und es geht nicht bruchlos ineinander auf.
Olaf Petersen, Leiter des deutschsprachigen Literaturprogramms bei Piper, stellt fest, dass es einerseits vom Vertrieb her und andererseits vom Lektorat her zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an Titel gibt.
Strukturell hat der Vertrieb eine Neigung, sich an dem zu orientieren, was es schon gibt, und zu setzen auf das, was offenbar gerade funktioniert. Und demgegenüber hat das Lektorat, wenn ich das jetzt mal begreife, als die Partei, die beim Künstler ist, der ja Originalität will, hat also das Lektorat eher die Tendenz, das Ungewöhnliche, gerade nicht aktuell Übliche oder vermeintlich Erfolgreiche auszusuchen, sondern zu sagen, wir wollen uns davon wieder absetzen. Wir wollen nicht einen Trend fortsetzen, sondern wir wollen im Idealfall ja den neuen Trend, den wir schon erahnen, mit unserem Titel befördern.
In der Regel behalten sich die Verlage die Covergestaltung und die Wahl des Titels vor. Das heißt, laut Vertrag mit dem Autor liegt die letzte Entscheidungsinstanz beim Verlag. Allerdings, so Martin Hielscher,
rein rechtlich sind Titel und auch der Umschlag Domäne der Verlage, nicht der Autorinnen oder Autoren. Die haben selbstverständlich ein Mitspracherecht, und wenn man jetzt nicht völlig mit dem Klammerbeutel gepudert ist, dann würde man nie einem Autor oder einer Autorin einfach einen Titel vorsetzen, den die nicht wollen.
Wie der Buchtitelgenerator zeigt, eröffnet jeder Titel in der Imagination des Lesers sofort eine eigene Welt.
Meine Ehemänner am Strand möchte ich nicht lesen.
Meine Ehemänner am Start. Das war interessant. Eine Frau war schon 5-mal verheiratet und bei der 6. Scheidung lädt sie alle ein zur Versöhnung. Und Freunde, wir haben es versucht, irgendwas ist schiefgelaufen, aber irgendwie sind wir doch alle Menschen. Lasst uns ein Wochenende zusammen verbringen.
Meine Ehemänner am Strand. Das finde ich erstmal sehr humorvoll. Das gefällt mir.
Je ausführlicher oder erzählerischer der Titel ist, umso eher entstehen in der Vorstellung eine mögliche Geschichte, ein bestimmtes Milieu oder sogar ziemlich konkrete Figuren. Oft trägt der Titel schon eine Atmosphäre oder Stimmung in sich. Martin Hielscher, Lektor.
Es gibt grundsätzlich gesprochen da zwei Strategien. Die eine ist diese klassische Kurztitel-Variante. Man sucht ein Wort, ein Begriff, ein Namen, eine Fügung, die quasi lakonisch, eindringlich, manchmal auch wuchtig das Besondere eines Buches auf den Punkt bringen kann. Eben Verstörung. Die Zumutung hieß ein Titel von Sabine Gruber. Es gibt diese klassischen Einwort-Titel. Rot von Uwe Timm. Das ist so ein Titel, ne? wenn Sie anfangen zu suchen, finden Sie das in der gesamten Weltliteratur rauf und runter.
Der Verleger Max Broth versah fast das gesamte Werk Franz Kafkas mit Einworttiteln wie Amerika, Heimkehr, Prometheus. Oder ein Wort plus Artikel, Die Brücke, Der Nachbar, Der Prozess, Das Schloss. Allesamt Titel, die sofort im Gedächtnis des Lesers hängen bleiben. Die andere Strategie neben dem Einworttitel sind längere, oft auch poetische Titel.
Das sind diese erzählerischen Titel, die aber was Wunderschönes haben, eine Geschichte erzählen, die man sich im Zweifelsfall eben auch merken kann. Oder sowas wie Das Herz ist ein einsamer Jäger, The Heart is a Lonely Hunter. Auch so ein Titel, nicht? Das ist ja fast schon auch eine Sentenz, nicht? Das sagt auch irgendwie alles über diesen Roman von Carson McCullough.
Katharina Adler entschied sich bei ihrem Debüt für die erste Variante, den kurzen Einworttitel. Ida. So heißt der Roman über ihre Urgroßmutter, die eine Patientin Sigmund Freuds war und als solche Medizingeschichte schrieb.
Zunächst einmal hatte ich einen ganz anderen Titel, einen sehr langen. Und zwar hieß der Die berühmte Patientin, der Außenminister, der Präsident und ich. Das war aber eher so ein Verlegenheitstitel, ein Arbeitstitel, der einfach die Teile benannt hatte, die ich schon geschrieben hatte, beziehungsweise die ich vorhatte. Und dann irgendwann wurde aber auch klar, dass es diese Blocktitel, die vor jedem Erzählblock eigentlich erscheinen sollten, dass es die nicht geben wird. Und gleichzeitig auch, dass dieser Arbeitstitel, dieser Verlegenheitstitel auch überhaupt nicht dem Ton des Buches gerecht wird.
Ida entstand daraufhin zusammen mit dem Verlag als zweiter Arbeitstitel und steht jetzt auf dem Buch. Ein passender Titel für diese Lebensgeschichte, wenn man weiß, auf welche Perspektive Katharina Adler in ihrem Roman setzt. Ida war der tatsächliche Name jener Frau, die Freud in seinen Aufzeichnungen als Patientin mit dem Namen Dora beschrieben hat.
Er hat eine Dora geschaffen, die erstmal seinen Zwecken diente, nämlich um seine Theorien und Konzepte zu stützen. Und insofern ist sie absolut ein Geschöpf, das ihm nun zur Verfügung steht. Wenn man diesen Text von Freud genauer liest, dann wird auch sehr schnell klar, wie viel Ärger er auf sie hatte, dass er Ressentiments ihr gegenüber hatte und auch in der Sprachwahl sich wie eine Art Richter aufführt ihr gegenüber. Und zwar ein Richter, der über eine Schuldige ein Urteil spricht.
Seine Dora erklärte der Psychologe zu seinem Fallbeispiel für die sogenannte Hysterie und behandelte sie kühl und herablassend wie einen Forschungsgegenstand.
Daher war es auch von Anfang an klar für mich, dass es eine Gegenerzählung zu Freud wird. Also dass ich der Patientin Dora, die er erschaffen hat, die Frau dahinter, nämlich Ida, entgegenstellen werde und dass Ida die Figur ist, die ich erschaffe, in gewisser Hinsicht auch ja, gegen diese erste Erzählung.
Na, das mit dem Verlobten sei nur der bewusste Teil, ließ der Doktor verlauten. Magenkrämpfe seien seiner Erfahrung nach recht häufig bei Menschen, die sich der Selbstbefriedigung hingeben. Ach ja? Fragte Ida ausweichend.
Katharina Adlers Ida ist eine Frau, die eben nicht durch Freud gerettet wird, sondern die sich selbst rettet, weil sie ihr Leben in die Hand nimmt und auch in den widrigsten Situationen eine ungeheure Überlebenskraft entwickelt. Weibliche Namen im Titel erinnern sofort an die großen Gesellschaftsromane aus dem 19. Jahrhundert, vor allem mit weiblichen Protagonisten, etwa Theodor Fontanes Effi Briest oder an Jane Austens Emma. Während die Kombination Vor- und Nachname noch eine leichte Distanz zum Leser schafft, stellt der alleinige Vorname eine besondere Nähe her. Olaf Petersen.
Ein Name im Titel führt automatisch in der Assoziation beim Leser zur Hauptfigur und muss deswegen ein Name sein, der positiv besetzt ist in den meisten Fällen und irgendwie gut klingt und damit auch für etwas steht.
Namen im Titel sprechen viele Leser sofort und sehr direkt an, können aber auch in die Irre führen und ungewollte Assoziationen aufscheinen lassen.
Der erste Arbeitstitel für Königskinder war Armer Jakob, Pauvre Jacques. der Titel dieses Volkslieds, in dem dieses traurige Schicksal des Helden besungen wird.
Alex Capu, Schriftsteller und Barbesitzer. Bislang gut 20 Erzählbände, Romane und Novellen. Sagt, dass seine Titel eher intuitiv entstehen, etwa im Urlaub beim Autofahren. Königskinder ist eine klassische Novelle mit einer klassischen Rahmenhandlung, wie sie Scheherazade nicht besser hätte erfinden können. Ein Paar, Tina und Max, werden bei der Überquerung eines Alpenpasses im Auto eingeschneit. Um die Nacht zu überstehen und sich abzulenken, erzählt Max eine Geschichte, die ihn und Tina der Gegenwart enthebt. Sie führt die beiden mehrere Jahrhunderte zurück. In das bäuerliche Leben des armen Kuhhirten Jakob und der wohlhabenden Gutstochter Marie. Beide stammen aus dem Greizer Land und überwinden so ziemlich alle Standesbarrieren ihrer Zeit. Alex Capu.
Alle vier sind für mich die Königskinder, weil es ja eine Geschichte ist von Treue und Loyalität und von Nachhaltigkeit und von tief empfundener Zuneigung.
In dieser einen Sekunde aber, da sie einander zuwinken, erkennt Marie im klaren Blick seiner hellgrauen Augen, dass er sie ganz und gar wahrnimmt, ohne Vorbehalt und ohne Urteil. Und auch Jakob kann sehen, dass sie ihn erkannt und in sich aufgenommen hat.
Königskinder erinnert natürlich auch an die gleichnamige Volksballade mit ihrem tragischen Ende, bei dem die Liebenden beide sterben. Für den Leser, der an die Ballade denkt, erzeugt der Titel von Alex Capus Novelle eine ziemliche Spannung. Wie geht es aus für Max und Tina, aber auch für Jakob und Marie?
Die Novelle eigentlich, die ich zwischen der Rahmenhandlung erzähle, erzählt die Geschichte von zwei ganz bäuerlichen Kindern, nicht wahr? Das waren ja alles andere als Königskinder. Und trotzdem, obwohl sie das Gegenteil sind von Königskindern, sind sie eben trotzdem in ihrer Lebensweise königlich. Und dann gibt's die tatsächlichen Königskinder in der Geschichte, die kleine Schwester von Ludwig dem 16. auf Schloss Versailles, die zwar eine Prinzessin ist, aber Bäuerin sein möchte, wie das damals im Schwange war, halt bei der Hocharistokratie wollten alle das Gegenteil dessen auch noch sein, was sie ja eigentlich waren, ohne ihre Privilegien aufzugeben allerdings. Und so kippt das ständig hin und her, das macht mir Spaß.
Letztendlich finde ich, ist ja Literatur genau das, dass man eben Dinge beschreibt, die nicht eindeutig sind oder sie so beschreibt, dass die Mehrdeutigkeit zum Vorschein kommt.
Gute Titel haben für Leser genau jene Kraft wie Königskinder. Sie erweitern und bereichern das Lesen. Sie lassen eine Geschichte unter verschiedenen Perspektiven erscheinen, werfen Fragen auf. Sie geben keine Leserichtung vor, sondern steigern im besten Fall die Erzählung, weil sie mit Assoziationen spielen und auf diese Weise sehr unterschiedliche Bedeutungsebenen berühren.
Meine Ehemänner am Strand. Zu der Frage, wie Bücher zu ihren Titeln kommen, hörten Sie eine Sendung von Astrid Meierle. Es sprachen Luise Wolfram und Heino Rindler. Ton Jan Fraune, Regie Giuseppe Maio. Einen schönen Tag noch wünscht Dorothea Westphal.
Mit dem Titel stimmt grammatikalisch etwas nicht. Hier können Sie den Fehler melden. Man kann tatsächlich sich beschweren über den Buchtitelgenerator, dass irgendetwas nicht stimmt. Wobei das ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen unkreativ ist. Es kann ja auch total interessant sein, wenn ein Titel eben nicht grammatikalisch richtig ist.
Der Genitiv ist dem Dativ sein Freund.
Sehr schön, die Kamele ohne Qual. Das ist natürlich klar, was das ist. Das wäre sozusagen, wenn ich Frühling der Barbaren nochmal schreiben würde, aber sehr, sehr positiv, sodass alles anders rauskommt, dann wird es den Kamelen eben immer gut gehen in dem Buch. Weil jetzt geht es ja den Kamelen im Frühling der Barbaren ausgesprochen schlecht.
Wunderstunden. Na, Wunderstunden. Das ist wohl bisher auch nur der Maschine eingefallen. Oder kann man das abgleichen, ob es diese zufällig gefundenen Titel auch real gibt im Verzeichnis der tatsächlichen belletristischen Titel?
Das ist unerträglich, da kann man ja sich tagelang beschäftigen damit.